Guten Morgen, liebe Schwester und Bruder. Bevor ich anfange, möchte ich mit Ihnen zusammen beten. Lieber Herr, wir sind dir dankbar für diese Stille, die jetzt uns umgibt. So sprichst du zu uns ins Herz, was du zu sagen hast. Und befreie uns von jeder Befangenheit und auch innerer Gefangenschaft, wenn wir uns darin befinden. Hilf uns, dass wir ganz da sind mit dir und für dich. In deinem Namen. Amen. Ich möchte heute Morgen mit Ihnen über einen Gedanken hier uns überlegen, wie frei wir das Gute zu wählen sind. Die Freiheit, das Gute zu wählen. Dazu möchte ich aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 11 bis 32 vorlesen. Eine sehr bekannte Stelle für jeden von uns. Also ich nehme die Zürcher Übersetzung. Jesus sprach aber: Ein Mann hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht, der mir zukommt. Der aber verteilte seine Habe unter sie. Und nicht viele Tage danach nahm der jüngere Sohn alles mit sich und zog hinweg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen durch ein zügelloses Leben. Nachdem er aber alles durchgebracht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch mit dem Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und fühlte Erbarmen, lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Doch der Vater sagte zu seinen Knechten: Bringet schnell das beste Kleid heraus und zieht es ihm an und gebet ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße und holet das gemästete Kalb, schlachtet es und lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Felde. Und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigentanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Doch sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sagte zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Dirnen aufgezehrt hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Da sagte er zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden und war verloren und ist wiedergefunden worden. Es gibt eine kreatürliche Sehnsucht in der Seele des Menschen, nämlich die Sehnsucht nach Liebe und Zugehörigkeit. Der Psalmist hat in seinem Psalm 44 sagte, meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und Gottes Angesicht schauen? So hat er diese Sehnsucht nach der letzten Liebe und nach der letzten Zugehörigkeit, nämlich Zugehörigkeit zu Gott, zum Ausdruck gebracht. Und Jesus hat es sehr gut verstanden. Deshalb betet er zu seinem Vater in seinem hohen priesterlichen Gebet im Johannes 17. Dass wir alle eins seien, wie der Vater in Jesus war und Jesus in ihm, so dass wir auch in Jesus und in dem Vater, so wie er auch in uns sei. So ein Einssein mit dem, der sich um uns kümmert. Dieses Einssein mögen, Einssein möchten und wollen, das ist die Sehnsucht, die in uns, den gläubigen Christen, auch da ist, geschenkt worden ist. Es ist so interessant festzustellen, dass diese Sehnsucht eigentlich in jedem wiedergeborenen Christen da ist, ob einer aus Japan kommt, ob einer aus Deutschland kommt. Sobald ich gläubig geworden war, brannte in mir diese Sehnsucht nach dem Einssein mit Jesus, nach dem Einssein mit Gott. Und als ich vor fast 34 Jahren nach Deutschland gekommen war, traf ich einige Christen, eigentlich sehr viele Christen hier in diesem Lande, die gleiche Sehnsucht mit mir teilten. Diese Sehnsucht, beziehungsweise auch dieser Wunsch von uns, eins sein zu mögen mit diesem lebendigen Gott, mit Jesus, das ist das höchste Glück für uns. Und auch das ist das höchste Gut für uns. Aber dass wir wissen, was das höchste Gut ist und das höchste Glück ist, das ist eine Sache. Aber dass wir das höchste Gut wählen, das ist manches Mal eine andere Sache. Ich habe manche Begegnungen und manche Gespräche gehabt mit gläubigen Menschen, die zu mir in Beratung kamen. Ich weiß, was das Gut ist. Aber ich weiß nicht, wie ich das Gute wählen soll, wie ich das schaffen soll. Manches Mal kann dieses Wissen und das Wählen des Gutes, des Guten, im Konflikt miteinander und gegeneinander stehen. Wir sehen so ein Problem in diesem Gleichnis, sehr bekannten Gleichnis von Jesus. Aber was ist eigentlich gut? Wie kommen wir zu dem Urteil, was gut ist und was nicht gut ist? Der amerikanische Psychologe Kohlberg hat die Entwicklung des moralischen Konzeptes in einem Kind, durch die Jugend und dann in das Erwachsenenalter hinein untersucht. Und als ich zum ersten Mal seine Literatur in die Hand bekam, war ich erstaunt. Was für ein freies Land ist Amerika, dass einer sich über die moralische, über das moralische Konzept sogar auch eine Untersuchung anstellt. Aber er kam zu diesem Ergebnis, dass es ganz grob aufgeteilt 3 Stufen gibt, wie so ein moralisches Konzept, ein Erkennen, was gut ist und was nicht gut ist, sich entwickelt von Kindheit an in die Jugend hinein und in das Erwachsenenalter hinaus. Die erste Stufe, da beschreibt er, in dieser Stufe, also in der ersten, eigentlich frühen Kindheit, was einem wohltut, alles, was einem wohltut, das ist gut. Und von diesem Prinzip beurteilt ein Kind seine Entscheidung und auch sein Verhalten. Kleines Beispiel ist, wenn, stellen Sie sich vor, so ein 3-jähriges Kind ist, ich war in der Küche und seine Mutter hat einfach eine schöne Bonbondose auf dem Schreibtisch und Küchentisch liegen lassen. Obwohl seine Mutter zu diesem 3-jährigen Kind sagt, ja, du kriegst ein Bonbon, ja, nachmittags oder gegen 10 Uhr morgens. Aber was versteht dieses Kind gegen 10 Uhr und Nachmittag? Da ist ein Bonbon, eine Dose voll Bonbon. Dann erfindet dieses Kind die Wege, wie dieses Kind zu diesen Bonbons gelangen kann und greift dann in diese Dose hinein, um diese Bonbons in die Hände zu bekommen, zu essen. Es tut diesem Kind wohl, Bonbon zu essen. Für dieses Kind ist es gut, in Anführungsstrich, nicht? Alles, was einem wohltut, das ist gut. Nach diesem Prinzip würde sich ein kleines Kind entscheiden, ja, für sein Verhalten entscheiden. Aber hoffentlich hat dieses Kind auch Kinderstube. So dass dieses Kind in das Schulalter kommt. Spätestens in der Zeit hat es gelernt, was Papa und Mama gut heißen, das ist gut. Aber was Papa und Mama nicht gut heißen, das ist schlecht. Und sich danach zu richten, sich nach dieser Bestimmung der Autorität zu richten, das ist gut. So kann das moralische Konzept sich entwickeln von der ersten Stufe in die zweite Stufe hinein, wenn man eine gute Kinderstube bekommen hat. Das ist nicht falsch. Aber Kohlberg sagte, viele bleiben dabei, und entwickeln sich nicht weiter. So dass dann unter Umständen man nicht ein erwachsener Mensch wird. Aber hier ist also wieder ein Problem gleichzeitig. Diese dritte Stufe, wo das moralische Konzept also anders beurteilt wird als in der zweiten Stufe, ist, dass man den eigenen Gedanken gebraucht, um das Gute und das Böse oder Übel zu entscheiden. Wir hatten eine große Verwirrung in den 60ern und 70er Jahren. Und ich war ein Student von den 60er Jahren. Und ich habe diese Verwirrung in den 60er Jahren und auch in den 70er Jahren auch unmittelbar in meiner Umgebung miterlebt. Ja, und im Grunde genommen die Frucht der damaligen Verwirrung ernten wir heute. Diese jungen Menschen und damalige Studenten sind in mein Alter geworden, nicht wahr? Und sie haben diese Samen gesät, der damaligen Philosophie der Befreiung. Befreiung von allem. Befreiung von allem und Freiheit zu allem. Aber die Frage bleibt weiterhin bestehen. Haben wir wirklich erkannt, was absolut gut ist? Und was absolutes Glück ist. Absolutes Gut, das ist etwas, was unter Umständen von dem zweiten Prinzip sich abheben kann. Es gibt mehrere Beispiele, aber ich will nur ein Beispiel aus der Bibel nehmen. Maria, der kostbares Öl aufbewahrt hatte für Jesus, für seinen letzten Besuch. Und sie zerschlug auch kostbares Gefäß, damit das Öl auf Jesus gesalbt werden konnte. Eine Diskussion entfachte sich. Was für eine Vergeudung! Dieses kostbare Öl hätte ja für 300 Denar verkauft werden können und auch für die Armen weitergegeben werden können. Nach dem Urteil von diesen Jüngern war diese Tat, diese Entscheidung, diese Wahl, die Maria getroffen hat, falsch. Jesus sagte aber völlig anderes. Das war gut, weil es aus der Liebe kam und für Jesus und auf Jesus gemeint war. Absolutes Gut, das zu beurteilen, ist nicht immer leicht. Und oftmals in dem Augenblick, wo dieses absolute Gut oder absolut Gutes praktiziert wird, exerziert wird, erscheint es total verkehrt. Aber was absolut gut ist, bleibt auch gut. Und nach einiger Zeit erkennt man, das war doch gut. Ein anderes Beispiel aus der Kirchengeschichte. Relativ neu. Die Wahl, die Dietrich Bonhoeffer getroffen hat, das war nach dem Urteil von der damaligen allgemeinen Gedanken offensichtlich falsch. Was aber aus seinen Inneren herauskam durch diese Not, durch die er hindurchgegangen ist. Das spricht zu uns heute noch. Und ich konnte deine Schrift Widerstand und ergeben. Ich konnte ohne Tränen nicht das Buch lesen. Das, was er darin geschrieben hat und gesagt hat, hat mich so stark angesprochen. Er spricht heute noch zu uns. Und das Dritte, ganz allgemeines also Geschehen, aber dieses Menschenrecht Kampf in den 60er Jahren in den USA, womit es angefangen hat. Ja, Martin Luther King Jr. ist uns ja sehr bekannt, auch mit seiner Ansprache. I have a dream, sagte er, dass eines Tages, ganz unabhängig von Farbe und Hintergrund und Herkunft, die schwarzen Kinder mit den weißen Kindern zusammen in der Schule spielen und auch lernen können, ohne irgendwelchen Unterschied. Was hier in Deutschland, besonders unter Christen, gar kein Problem wäre. Aber unter Umständen kann es auch ein Problem sein, nicht? Aber es war ja ein Problem in den südlichen Staaten, in den USA damals. Aber es hat eine große, zumindest politische Veränderung damals gegeben. Aber der Anfang war unwahrscheinlich banal. Es war eine schwarze Frau, die in einem Bus, wo die Sitze, nicht mal für die Weißen und für die Schwarzen, getrennt waren, einfach das übersah, ignorierte und sich in den Abteil, wo nur die Weißen, für die Weißen vorbehalten waren, sich hingesetzt hat. Die Leute waren entsetzt in dem Bus. Und sie wollten diese Frau nicht mal aus dem Sitz herausnehmen. Sie protestierte. Sie wollte nicht. Sie sagte, nein, ich stehe nicht auf. Viele Jahre später wurde sie noch einmal gefragt, ja, warum sind Sie nicht damals aufgestanden? Ihre Antwort war unwahrscheinlich einfach. Ich war einfach zu müde zum Aufstehen. Aber der Geist der Zeit war so reif. Durch diesen Vorfall kam oder brach so eine Menschenrechtebewegung in den USA aus. Was ist absolut gut, absolut recht vor Gott? Martin Luther King Jr. hat in diesem Strom das Rechte gesagt. Und politisch hat es eine große Veränderung in den USA gegeben. Es ist noch nicht mal 50 Jahre her oder 40 Jahre her, dass diese Apartheid nicht mal politisch in den USA aufgehoben worden war. In Südafrika noch jüngere Zeit. Absolut gut und absolut recht. Das zu erkennen ist zu dem Zeitpunkt, wo es nicht unbedingt allgemein Gutes geworden ist, sehr schwierig. Aber offensichtlich gibt es so etwas wie das absolut Gute. Als Jesus einmal von dem jungen Beamten angesprochen wurde, guter Lehrer, Herr, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Antwortete Jesus, nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Das absolute Gut hat also mit Gott zu tun, kann nur in Gott zu finden sein und von ihm kommen. Wenn wir jetzt wieder auf diese zwei Söhne oder zwei Brüder zurückkommen. Der sogenannte verlorene Sohn hat seine Entscheidung nach der ersten Stufe, ja, nach Kolberg, der moralischen Entwicklung, seine Wahl getroffen. Er wollte etwas Gutes tun, aber nur für sich. Er wollte aber ganz bestimmt etwas Gutes tun. So traf er seine Wahl, weil es ihm oder für ihn gut, es gut erschien, was er wollte, während das, was er wollte, für seinen Vater und für seinen älteren Bruder absolut falsch erschienen sein mag. Aber manches Mal kann man so blind sein, als man das Gute wollte, aber leider nur für sich selbst. Ich hatte vor kurzem in meiner Beratung so etwas Ähnliches erlebt. Eine junge Frau kam zur Beratung und sagte, ja, sie hätte mit ihrem Mann sich furchtbar gestritten und sie verstünde ihren Mann nicht und sie verstünde nicht, warum es zu einem solchen Streit kam und wollte mit mir darüber sprechen. Und ich fragte sie, ja, was ist denn vorgefallen? Dann sagte sie, ja, zufällig kannte ich auch ihren Mann. Und wie Sie wissen, mein Mann ist gesundheitlich nicht ganz stabil. Und eines Tages kam ich auf die Idee, was nun, wenn er stirbt? Und wir haben zwei Kinder und haben ein großes Haus gebaut. Und wir müssen immer noch nicht mal viel Hypotheke abzahlen. Wenn er stirbt plötzlich, dann verliere ich das ganze große Haus und ich weiß gar nicht, wie ich dann finanziell weiterkomme mit meiner Teilzeitarbeit. Komme ich gar nicht zurecht. Ich wurde ganz ängstlich. Deshalb fragte ich ihn. Und er ist sehr wohlhabend. Übrigens, ihr Mann, nicht? Und dann sagte sie, ich fragte sie, du, ich möchte, dass du deine Lebensversicherung 2,5-mal erhöhst. Wenn du mich liebst und uns liebst, dann würdest du es tun. Und das war der Anlass, ja, weshalb ihr Mann so zornig auf ihren Antrag reagierte. Und ich verstand ihn gar nicht, sagte sie. Aber wissen Sie, ich musste lachen. Ich musste lachen, als sie mir erzählte. Und ich sagte zu ihr, also wenn ich ihr Mann wäre und sie zu mir kommen und so einen Antrag stellen, dann würde ich auch sehr ähnlich reagieren. Es bedeutet ja, dann stirb. Damit ich genug das Geld habe und ich dann weiter zurechtkomme. Und das würde ihrem Mann sicherlich nicht erfreut haben. Und als ich so mit ihr sprach, dann kam sie, ach so, so kann man auch es sehen. Sie wollte Gutes tun für sich und für ihre Kinder. So meinte sie. Aber das, was sie für gut gehalten hat, das war absolut übel für ihren Mann. Aber aus einer solchen Selbstsucht kann man so eine verkehrte Wahl treffen, obwohl man es gut meint und auch Gutes will. Aber das ist lange nicht absolut gut. Aus diesem Gleichnis erfahren wir, dass die Not diesen jüngeren Bruder oder jüngeren Sohn dazu gebracht hat, in sich zu gehen. So übersetzt die Züricher Übersetzung diese die entscheidende Momente. In sich gehen und in einer anderen Übersetzung Er kam zu sich. Und von meiner Frau habe ich erfahren, sie beschäftigt sich mit den Hebräischen und sie lernt Hebräisch. Und es gibt eine hebräische Übersetzung des Neuen Testamentes. Und hebräische Übersetzung spricht, dass dieser jüngere Sohn mit seiner Seele eine Rechnung aufgestellt hat, mit seiner Seele abgerechnet hat. Das bedeutet, er hat offensichtlich seine Taten aufgelistet und Bilanz daraus gezogen. So bedeutet es ungefähr. Falsch gehandelt. Das, was mir gut erschien, das war übel. Aber bevor er zu seiner letzten Entscheidung kam, konnte ich mir vorstellen, dass er einige Alternative erwogen hat. Was für Alternative hätte er gehabt? Seine Lage zu verbessern? Womit? Wie? Das war aussichtslos, undenkbar. Aber sich dem Schicksal überlassen und auf der Strecke zu bleiben, das wollte er auch nicht. So hat er offensichtlich erkannt, was gut ist, nämlich eine beschwerdefreie Zugehörigkeit zu seinem Vater, das Einssein mit seinem Vater, beziehungsweise mit dem Herzen seines Vaters. So zog er seine Bilanz und wie wir es hören aus diesem Gleichnis, ging er zurück. Er hatte das höchste Gut, das höchste Glück gewählt. Was ist aber mit dem älteren Bruder, mit dem älteren Sohn? Er wollte auch Gutes. Er wollte auch Gutes tun. Wobei seine Wahl war, getroffen worden nach der zweiten Stufe, nach Kohlbergschen Theorien. Er sagt zu seinem Vater, ich habe nie dein Gebot, also gebrochen. Ich war immer gehorsam und ich habe immer versucht, dir wohl zu tun und Gefallen zu tun. Und offensichtlich meinte er, das sei Voraussetzung zu seiner Zugehörigkeit zum Vater. Wenn er das Gute tut, dann darf er zu seinem Vaterhaus zugehören. Natürlich ist es ein Gleichnis, sodass wir nicht allzu viel in dieses Gleichnis hineinlegen können. Aber wissen Sie, wieder aus unserer Alltagserfahrung erleben wir Ähnliches. Ich habe manche Familien kennengelernt, in denen verschiedene Probleme da waren. Aber manches Mal habe ich mich gewundert, dass die Geschwister sehr unterschiedlich sich entwickeln können. Und wenn ein Kind da ist, das sehr verwöhnt ist, nicht? Und dieses Kind kann sich also alles erlauben und kann nichts Verkehrtes tun in den Augen der Mutter oder des Vaters. Wenn es ein solches Kind in einer Familie gibt, dann gibt es oftmals ein ganz anderes Kind. Und ja, dieses Kind ist sehr reserviert, distanziert,
und korrekt bis dort hinaus. Aber eine warme Beziehung zwischen diesem Kind und den Eltern lässt sich vermissen. In dem Buch, oder in seinem Buch hat Augustinus die Bekenntnisse über sich geschrieben, als er noch kleines Kind war, wie neidisch er war auf seinen jüngeren Bruder, um den sich seine Mutter Monika so hingebungsvoll kümmerte. Und er beschreibt seine angeborene Sündhaftigkeit. Dadurch, dass dieser Neid und diese Eifersucht bereits in einem solchen Kind so stark, aber vollständig vorhanden war. Ich weiß allerdings nicht, ob Augustinus sich deshalb auch von seiner Mutter distanziert hat. Aber aus seiner Biografie wissen wir, dass er ziemlich früh sich von seinem Elternhaus getrennt hat. Und ja, vielleicht gehörte er auch zu einem der 60er Jahren Studenten, nicht wahr? Zu seiner Zeit hat er fast alles gemacht, was, nicht wahr, diese Studenten in 68, 69, 70er Jahren gemacht haben, nicht? Diese Verletzung, die dieser ältere Sohn erlebt hat, als er zusah, wie sein Vater sich über die Wiederkehr seines jüngeren Bruders gefreut hat. Da hat er gesehen, diese alte Beziehung, die er sehr wahrscheinlich schon als kleines Kind an seinem Vater und jüngeren Bruder beobachtet hat. Sie waren, nicht wahr, ein Herz und eine Seele. Der jüngere Bruder konnte nichts Falsches machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so war, aber ich habe fast den Eindruck, während er so rechtschaffend und sich bemühte, das Gute zu tun, um gut zu sein. Und er blieb bis dahin bei diesem Prinzip, dass er sich selber aufgestellt hat. Aber wissen Sie, wenn man jetzt sich selber auch, nicht wahr, menschlich betrachtet, wer kann diesen Zorn dieses älteren Sohnes so kritisieren? Ich erkenne mich wieder in diesem älteren Sohn. Ich hatte einige Situationen in meinem Leben nicht mal erlebt und ich habe sie noch vor Augen, wo ich mich so ähnlich gefühlt habe. In einer Situation, wo ich dachte, der hat es gut, der hat es leicht, der macht es leicht. Dieses Gutsein und Gutes tun und damit dem Vater zu gefallen und gefallen zu wollen, das ist irgendetwas, was auch heimlich in uns da ist. Deshalb auch, wenn irgendeiner so bedingungslos die Gottes Liebe und auch Zugehörigkeit zu ihm so erfreut, dann manchmal denke ich, wie ist es möglich? Gab es für diesen älteren Sohn überhaupt so eine andere Alternative, als sich zornig darauf zu reagieren? Ich habe vor einigen Jahren hier zu Ihnen über eine Begebenheit mit einer Frau erzählt, die sich von ihrem eigenen Mann getrennt hat, von ihrem eigenen Vaterhaus oder Elternhaus getrennt hat, von einer ihrer Tochter auch sich getrennt hat, vor lauter Verletzung. Und ich konnte ihre Verletzung so gut nachfühlen. Und sie war so erbittert und verbittert, weil sie aber auch aus einem christlichen Elternhaus kam und was für sie unverständliche Heuchelei gesehen hatte und an ihrem eigenen Leib erlebte, wollte sie mit dem christlichen Glauben überhaupt nicht mehr zu tun haben. Trotzdem kam sie zu mir, weil sie hörte, ich sei Christ. Ja, irgendwo in ihrem Herzen war doch, nicht wahr, das höchste Gut geblieben, obwohl sie es viele Jahre nicht preisgegeben hat. Das Gespräch bewegte sich kaum aus der Flecke, obwohl es fast 6 Jahre angehalten hat. Und sie kam immer wieder zum Gespräch zu mir. Aber ich hatte das Gefühl, es ändert sich so wenig. Es hat sich etwas verändert in ihrem sozialen Verhalten, aber nicht in Bezug auf ihren Groll. Da hat sich nichts wesentlich verändert. Aber offensichtlich im Verborgenen hatte sich langsam verändert, ohne dass ich diese Veränderung erkennen konnte. Eines Tages in ihrer Einsamkeit, Isolation, erhielt sie eine Karte, auf der stand, dass ihre frühere Sonntagsschullehrerin gestorben sei, heimgegangen ist. Und auf dieser Karte war eine Kurzfassung der Lebensgeschichte von dieser Lehrerin und auch einige Prozedur von Beerdigung und ein Lied. Und dieses Lied liebte sie. Als Kind in der Sonntagsschule hat sie so oft dieses Lied gesungen. Und ich habe wieder den Anfang dieses Liedes vergessen, aber in Deutsch war. Ja, dieses Lied, ja. Ja, es ist wohl, ja. Dieses Lied. Wunderschönes Lied. Und unbewusst fing sie an, diese Melodie zu summen. Und sie hat sich an ihre Kindheit erinnert. Und in der Sonntagsschule war sie sehr glücklich. Und da kam eine Erinnerung nach der anderen um diese Lehrerin. Wie heiß sie diese Lehrerin liebte. Und nachdem sie dieses Lied gesummt hat und auch ein Vers oder zwei Verse gesungen hat, konnte sie sich nicht mehr beherrschen vor lauter Sehnsucht nach diesen glücklichen Tagen, die sie hatte. Am nächsten Sonntag ging sie zu der nächstgelegenen Kirche. Nach so vielen Jahren, und saß sie an der letzten Reihe. Und sie wollte sofort weggehen, sobald die Predigt zu Ende ging. Dann standen sie auf und stimmte die Gemeinde ein. Dieses Lied, da konnte sie nicht einfach wegrennen. Sie blieb stehen und sang mit. Nach zig Jahren, oder nach so vielen Jahren, sie sang mit dieses Lied. Sie hatte einen Schwiegersohn, der ein Asiat ist. Und ihre Tochter, eine ganz liebe, prächtige Tochter. Und dieser Schwiegersohn, den habe ich auch kennengelernt. Ein wunderbarer, prächtiger junger Mann. Er hat seine Schwiegermutter eingeladen, mit ihm zu seiner Heimat zu fliegen. Und Auslandsreise hatte sie nie im Leben gehabt. Sie freute sich und sie berichtete mir, dass sie jeden Pfennig jetzt spart, um diese Reise zu ermöglichen und ja, die erste Auslandsreise zu machen. Und dann waren einige Wochen oder einige Monate auch Pause. Dann tauchte sie wieder auf. Und ich sage Ihnen, so eine Veränderung, davon habe ich oft gehört von anderen Leuten, aber ich habe das auch selten erlebt, dass ein Mensch sich so verändern kann. Und die saß vor mir. Und sie fing an mit dem Satz: Herr Doktor, ein Wunder sitzt vor Ihnen, sagte sie zu mir. So erzählte sie dann, was in der Zwischenzeit gewesen war und was dann dort in dem Land ihres Schwiegersohnes passiert ist. Schwiegersohn und seine Familie, sie waren alle Christen. Und sie sind zu ihrer Kirche gegangen und sie mit. Und dann nach der Predigt, die sie nicht verstanden hat, sangen sie wieder das Lied, das sie so angesprochen hatte. Und sie sagte, ich fühlte mich, wie der Blitz durch mich hindurchgegangen ist. Es kann gar nicht ein Zufall sein. Gott steht dahinter. Er will zu mir etwas sagen. Und sie sagte zu mir, was ich am liebsten zu ihr x-mal gesagt hätte, aber nie gewagt habe zu sagen. Alles, aber jedes Leid, was ich erlebt habe, hatte seinen richtigen Platz, sagte sie. Von sich aus. Es hätte alles so sein müssen. Ich dachte, wow, was Gott an einem Menschen und in einem Menschen tun kann. Sie hat keine Predigt gebraucht von mir. Gott hat gesprochen zu ihr. Und sie sagte, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ich will vergeben. Jedem Menschen, der mir Leid zugefügt hat. Ich will vergeben. Meinem Mann, der mich so betrogen hat. Meinem Vater, der mich überhaupt nicht verstanden hat. Meine Tochter, die mich auch verraten hat. Ich will jedem Menschen vergeben. Vergeben. Aha, das war auch eine Alternative für diesen ältesten Sohn. Davon natürlich hören wir nicht in diesem Gleichnis. Aber ein Mensch, der ganz Ähnliches erlebt hat, wie der älteste Sohn in diesem Gleichnis, kam dazu, Vergebung auszuteilen. Als die letzte Alternative, als die beste. So hat sie das Gute erkannt und die Freiheit bekommen, das Gute zu wählen für sich. Ganz kurz von dem dritten Mann, der auch eine Verletzung erlitten hat. Vater. Natürlich hat Jesus Gott gemeint, mit dem Vater. In seiner bedingungslosen, unendlichen Liebe und Barmherzigkeit, Erbarmen. Der Vater war aber auch verletzt durch die Selbstsucht des jüngeren Sohnes und auch durch die vermeintliche gute Absicht ihres ältesten Sohnes, Gutes zu tun und damit auch gut zu sein. Aber das Herz von diesem ältesten Sohnes und das Herz des Vaters war nicht auf der gleichen Ebene. Sie hatten keine Herzensbegegnung miteinander. Ich glaube, das hat den Vater auch verletzt. Aber weil ich stelle mir vor, der Vater die Grundbewegung der beiden Söhnen kannte als die Sehnsucht, ganz eins zu sein mit dem, der sich um einen kümmert, nämlich Vater. Aber die Ausdrucksweise von dieser letzten Sehnsucht und der tiefsten Sehnsucht nicht die war, die eigentlich sein sollte, hat der Vater ein Erbarmen gehabt über diese beiden Söhne. Aber als der Junge in sich ging und zu sich kam und das Vaterherz, das Vatersherz auch irgendwo in das Vatersherz hineingeschaut hat, war diese große Freude im Vaters Haus. Diese Sinneswandlung, das ist nicht nur für den Jüngeren, für den verlorenen Sohn alleine anzuwenden, sondern auch für den älteren Sohn. So denke ich, so glaube ich. Und in dem Lukas-Evangelium, in demselben Kapitel 15, aber Vers 10, sagte Jesus: So sage ich euch, ist bei den, Vers 9, das ist eine ganz bekannte Stelle, nicht? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist bei den Engeln Gottes Freude über einen Sünder, der Buße tut. Der Buße tut, eine Sinneswandlung erfährt. Da wird eine große Freude sein bei den Engeln im Himmel. Ich hatte das Gefühl, Stück an dieser Freude in dem Himmel teilgenommen zu haben, als diese Frau von sich und von ihrer Sinneswandlung mir berichtete. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott mich in einen solchen Dienst hineingeführt hat, wo ich hin und wieder an dieser Freude auch teilhaben darf. Dass ich dabei sein kann, dass ein Mensch in sich gegangen ist und zu sich kam und eine Befreiung erfahren hat auch und mit mir diese Freude teilte. Ist das eine Geschichte für die Sonntagsschule? Ich glaube nicht. Dieses Gleichnis spricht zu mir so viel. Und ja, jeder von uns hat auf seinem Weg so eine ähnliche Erfahrung sehr wahrscheinlich gemacht. Und dafür bin ich dankbar, dass Gott jeden von uns nach seinem guten Willen so geführt hat und so gewählt hat. Aber letztlich das höchste Glück, also uns teilhaben zu lassen.
Ja.
Dann möchte ich mit einem Gebet diese Andacht abschließen. Lieber himmlischer Vater, was für ein Geheimnis liegt verborgen in deinem Wort und auch in deiner Liebe. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir an deiner Liebe teilhaft geworden sind. Und dass wir auch hier und dort es erleben durften, dass du gut bist zu uns. Und hilf uns, wenn wir uns hin und wieder mal in einer Not befinden, das Gute zu wissen, aber schwer haben, das Gute zu wählen. Schenke du uns diese Freiheit, die diese Menschen erfahren haben, das höchste Gut zu erkennen und es zu wählen, dass wir frei werden, dass wir auch diese Befreiung und mit den anderen Menschen auch teilen können, auch mitteilen können zu anderen Menschen. So geh mit uns auch heute in diesen Tag hinein und hilf uns, dass wir auch das Gute tun, das dir gefällt. Im Namen Jesu. Amen.